Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Wir streiten gleich. Hat sich Dennis Schröder verzockt oder einen bewussten Plan verfolgt und am Ende vielleicht sogar alles richtig gemacht?
Wir bewerten die Fallhöhe für PSG nach der vollzogenen Messi-Verpflichtung.
Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum morgigen Bundesliga-Start.
Und wir sagen euch, wie Deutschlands magere Olympiabilanz vielleicht nachträglich noch verbessert werden könnte.
Ja, da geht noch was. Und bei uns geht auch noch einiges zu diesem Thema und zu anderen Themen. Natürlich auf jeden Fall zu den Themen, die Stand jetzt um 7.07 Uhr am heutigen Donnerstag das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt's noch Top und Flop und ein Highlight des heutigen Tages der Sportgeschichte. Die vielleicht größten sportlichen Feierstunden ever, ever, ever.
Schönen guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wir freuen uns, dass ihr da seid, denn wir haben mit Unterstützung des Sportinformationsdienstes SED wieder eine ganze Menge zusammengetragen. Also fühlt euch bestens informiert und vielleicht sogar unterhalten. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Stehen bei euch heute vielleicht eventuell Vertragsgespräche, Gehaltsverhandlungen an? Dann hoffe ich, ihr kennt euren Marktwert und könnt euren Wert für euren Arbeitgeber ganz gut einschätzen.
Ja, und ihr verzockt euch nicht so wie NBA-Profi Dennis Schröder. Dem war im März eine Offerte der Lakers, ja richtig, der Los Angeles Lakers, für die er gespielt hat, über 4 Jahre für 84 Millionen Dollar zu niedrig. Spekulierte auf mehr, ließ seinen Vertrag auslaufen und dachte, ach doch, als Free Agent, da hat er bestimmt eine zahlungskräftige Franchise, die Meisterschaftsambitionen haben und die werden ihm jetzt auch die Bude einrennen. Ja, wie wir seit gestern wissen, hat's wohl nicht geklappt. Dafür waren seine Leistungen in den Playoffs, als es dann endlich heiß wurde, als es gezählt hat, dann doch zu schwach. Und jetzt unterschreibt er zwar für ein weiteres Jahr oder für ein Jahr bei einem echten Traditionsclub, bei Boston Celtics, wird damit nach den Lakers nun für wirklich den nächsten Top-Club, muss man sagen, auflaufen, aber Titelchancen, also da wird wahrscheinlich eher nichts daraus und er kriegt dafür magere, wenn man das so sagen kann, 5,9 Millionen Dollar. 15 Millionen weniger, als er in Los Angeles im Jahr bekommen hätte. Da muss man sagen, klassisch verzockt, oder Malte?
Ach was, kommentieren wir das doch mal positiv. Guck mal, es wird immer gesagt, die machen alle immer nur immer mehr, immer mehr, immer mehr. Da wollte er einfach nicht mehr mitspielen. Er ist einfach total am Boden geblieben und genau deshalb hat er eben auch so lange gewartet, bis eine Franchise kommt, die endlich mal realistische Preise zahlen wollte. Und das hat ja jetzt geklappt. Wenn er sich jetzt noch impfen ließe, dann wäre er fast schon Vorbild. Nein, komm, Scherz beiseite und Sarkasmus beiseite. Aber vielleicht ist das Ganze ja doch irgendwo was, was er kalkuliert hat. Vielleicht nutzt er ja jetzt diese Chance, dieses vergleichsweise gering dotierte Angebot hat er jetzt angenommen, diesen Einjahresvertrag. Er hat Chancen als Starter in Boston. Kemba Walker, der ist ja nach New York gewechselt. Von daher, da ist eine Position durchaus frei. Da könnte er reinrutschen, wenn er herausragend spielt. Qualifiziert er sich dann mit Sicherheit, wenn er wirklich gut ist, für einen extrem hochdotierten und vielleicht auch langfristigen Anschlussvertrag. Also er macht vielleicht einen Schritt zurück, um dann 2 nach vorne zu machen und am Ende hätte er dann alles richtig gemacht.
Weißt du, was ich an dir so mag, Malte? Na? Dass du immer das Positive erstmal siehst. Ich meine, diese These hinkt natürlich überhaupt nicht, weil es ist eine durchaus denkbare und im Endeffekt wird er es genau auch so verkaufen, dass er sagt, okay, er macht jetzt und er legt jetzt mal richtig los und qualifiziert sich dann oder empfiehlt sich dann, aber unterm Strich das mit dem Verzocken, oder? Das war jetzt irgendwie dann doch ein Paradebeispiel.
Mal gucken, was kommt.
Stand jetzt aktuell.
Der rote Teppich, der ist für Dennis Schröder in Boston ausgelegt und er ist auch in Paris ausgerollt worden. Schon seit Tagen. Die Vorfreude, die war schon enorm und seit gestern ist er jetzt auch endlich da. Lionel Messi bei PSG.
Meine Herren, drehen die da jetzt gerade durch in Paris und bei PSG insbesondere, sollten ja eigentlich gewohnt sein, Stars dort zu empfangen. Davon kommt ja eigentlich jedes Jahr immer mal einer und seit den letzten Jahren immer wieder hauen da die größten Namen auf. Aber das Bramborium, das PSG jetzt für Messi macht, also das toppt wirklich alles. Das hat wirklich etwas von der Messias ist jetzt da.
Ja, die sehen aber in ihm auch wirklich den Erlöser. Er soll ja schließlich Paris endlich ins gelobte Land führen. Also alle wissen ja, gelobtes Land, das ist bei Paris endlich die Champions League. Und das steht für die meisten da auch schon unumstößlich fest, dass das jetzt endlich klappt. Und Messi selbst hat es ja auch gesagt, dass das das große Ziel ist. Und das ist ja das, was die katarischen Investoren sich bisher nicht haben kaufen können. Vielleicht haben sie es ja jetzt.
Naja, aber ganz ehrlich, also wenn du mal da oben stehst und international so bist, dann muss es selbst für den TSV Buxtehude, müsstest du Champions League Ambitionen haben. Also ganz klar, dass die das haben, aber also diese Investition in Messi, das müsste ja eigentlich quasi ein Selbstläufer sein. Die PSG-Rechnung ist ganz klar. Ein paar Stars plus die Superstars Neymar, Mbappé plus Megastar Messi bedeutet gleich Europa-Krone. Wenn nicht jetzt, da fragt man sich, wann denn dann überhaupt?
Das sieht auf dem Papier alles stimmig aus, finde ich auch. Zumal sie ja nicht nur Messi geholt haben, sie haben ja auch in die Defensive noch investiert. Also da steht schon was auf dem Feld, mit dem man eigentlich auch arbeiten kann. Das muss jetzt aber auch alles zusammengehen. Und diese riesige Erwartungshaltung, die ist im Club ja da, bei den Fans, bei der Öffentlichkeit. Und die muss jetzt eben endlich dann auch mal befriedigt werden.
Ja. Die Kataris pumpen ja da nun schon seit 10 Jahren Kohle ohne Ende ein. Einmal waren sie im Finale, ansonsten war spätestens im Halbfinale dann Endstation. Es ist angesichts der hunderten investierten Millionen sehr dünn, muss man eigentlich sagen. Dagegen sind die 35 Millionen für Messi quasi Peanuts. Und so langsam sollte da mal die Rendite kommen, würde ich sagen.
Ja, aber du hast es ja eben schon gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Damit ist die Erwartungshaltung natürlich klar umrissen, aber die Fallhöhe, die ist auch ganz klar. Wenn das jetzt nämlich auch mit Messi nicht klappt, wenn PSG, und man muss es dann angesichts der Anspruchshaltung dort wohl so sagen, wieder versagen sollte, dann wird das mit Sicherheit auch mal Konsequenzen haben. Dann wird ein Scheitern nämlich bald überhaupt nicht mehr erklärbar sein.
Top und Flop.
Top des Tages sind die Beachvolleyball-Duos aus Deutschland, Borger Sude und Laboureur Tillmann, denn die haben im Schnelldurchgang mit 2 Siegen das Achtelfinale der EM in Wien erreicht und damit schneller als die anderen deutschen Damen. Die müssen nämlich erstmal noch durch eine K.O.-Runde.
Flop des Tages, und wir kommen einfach nicht drum herum, aber es sind die zahlreichen Hersteller gefälschter PSG-Trikots, die in froher Erwartung auf den Wechsel von Messi nach Paris schon voreilig Trikots mit der Nummer 10 und seinem Namen bepflockt haben, Rechnung auch ohne Neymar gemacht. Also, und es sollte natürlich der große Hype darum gemacht werden, wird jetzt auch, die werden jetzt wahrscheinlich dieses Trikot verkaufen ohne Ende, aber jetzt hat er die 30. Und jetzt sitzen sie auf einem Berg von Trikots, die als Ladenhüter wahrscheinlich dann irgendwann die Lager voll machen werden.
Aber du sagst Neymar, der wollte ja seine Nummer anbieten, aber Messi hat gesagt, nein, ich laufe mit der 30. Wahrscheinlich aber auch, weil er die Trikotverkäufe im Hinterkopf hatte und schon wusste, ne, die haben alle gefälscht, ich mach mal was ganz anderes, da bleibt dann am Ende mehr. Aber der ist doch nicht doof.
Nee, das ist schon...
Der würde doch auch nicht für 5,9 Millionen unterschreiben.
Na ganz, was? Vielleicht hat er Karrierechancen, der möchte sich jetzt bei PSG empfehlen, damit er dann irgendwie einen Top-Vertrag bekommt.
Jetzt sind wir base.
Stand jetzt aktuell.
Ja, morgen geht's wieder los. Bundesliga startet in die 59. Saison und es gibt was quasi Neues, denn nach über einem Jahr mit fast nur Geisterspielen dürfen jetzt auch endlich mal wieder unter Auflagen natürlich Zuschauer in die Stadien. Ich finde das erstmal erfreulich, aber diese Auflagen, die sind natürlich da, welche das sind, und weitere wichtige Antworten auf den Bundesliga-Start geben wir euch jetzt in unseren 5 Fragen.
Ja, dann lass uns doch gleich mal die Corona-Frage als erstes stellen. Wie viele Fans dürfen ins Stadion und unter welchen Bedingungen?
Also bis zu 50% des Stadions dürfen erstmal belegt sein. Oder maximal 25.000 Zuschauer dürfen rein, aber nur dann, wenn die 7-Tages-Inzidenz stabil unter 35 liegt. Liegt sie drüber, gibt es Beschränkungen. Allerdings können dann wohl wieder regionale Ausnahmegenehmigungen noch erteilt werden. Aber eins ist klar, Stadionbesucher, die müssen geimpft, genesen oder wenigstens negativ getestet sein, es sei denn, beim 1. FC Köln oder Borussia Dortmund wollen sie zugucken, die bevorzugen dann eher Geimpfte und Genesene. Und ab dem 3. Spieltag, dann dürfen wohl auch, Stand jetzt zumindest, auch Gästefans kommen.
Dann gucken wir mal auf die Favoritenfrage. Erübrigt sich fast. Oder würde irgendjemand anders als die Standardantworten in irgendeiner Art was eine Antwort geben?
Keiner, der bei halbwegs klarem Verstand ist, würde das tun. Aber was natürlich Bayern Favorit, klar. Was soll man da sagen? Sieglose Vorbereitung hin oder her. Und die werden natürlich einen Kaltstart jetzt in die Saison hinlegen müssen. Nagelsmann hat ja noch überhaupt keine Möglichkeit, mit seinem kompletten Kader dann auch wirklich mal seine Ideen einzuüben. Also von daher klar, aber sonst.
Naja, obwohl der auch einige wichtige Leistungsträger der Vorsaison weg sind. Ja. Ne? Alaba, Boateng und die Neuen, die konnten sich auch noch nicht so wirklich richtig einspielen. Und der Kader, Corona-bedingt, ist vielleicht auch ein kleines bisschen dünn, aber.
Ja, aber das ist die Hoffnung, die natürlich die Konkurrenz hat, dass das da reinhauen kann. Dass vielleicht die ein oder andere Verletzung dann die Bayern ein bisschen aus dem Tritt bringen kann. Aber auch für Dortmund muss man ja auch sagen, da lief die Vorbereitung jetzt auch nicht so gut, wenn man mal von dem Auftritt gegen Wien Wiesbaden in der ersten Pokalrunde absieht. Das war locker, das war souverän, aber ansonsten ein paar Verletzte, Corona-Fälle. Das war jetzt auch nicht der optimale Start für Marco Rose im neuen Traineramt. Besser lief es da eher dann schon bei Leipzig. Aber auch da muss Jesse Marsch ja ein bisschen was umbauen. Da muss er eine komplette neue Verteidigung haben.
Na klar, also mein Tipp, wenn wir mal jetzt so mal die Vorzeichen uns angucken, mein Tipp, es holpert zum Start. Alle hoffen auf Spannung und am Ende triumphieren dann doch wieder die Bayern. Aber vielleicht nicht schon am 28. Spieltag. Hm?
Na, meinst du erst am 29.? Naja, guck mal, du positionierst dich schon mal sehr klar. Dann sag uns doch auch gleich noch, wer steigt denn ab?
Ja, gut, also da muss man kein Prophet sein, wenn man sagt, dass die Aufsteigerspielvereinigung Greuther Fürth, der VfL Bochum zum Beispiel, die dürften es schwer haben. Das ist klar, aber das ist natürlich das Schicksal eines Aufsteigers. Die wenigsten marschieren da irgendwie durch. Und wenn, ist es dann wirklich mal eine freudige Überraschung. Knirscht ja zum Beispiel auch in Fürth schon nach dem Pokal, aber auch Arminia Bielefeld und der erste FC Köln, das sind auch beides Kandidaten, die haben auch eher die Tendenz, wieder nach unten zu gehen.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass am Ende vielleicht noch einer da unten mit reinrutscht, der Stand jetzt noch gar nicht damit rechnet oder wo vielleicht noch überhaupt keiner das damit rechnet. Das haben wir auch in den letzten Jahren immer erlebt, dass sowas durchaus passieren kann. Augsburg, Mainz, die fühlen sich vielleicht auch ein bisschen sicher, spricht natürlich im Moment noch nichts dafür, dass sie da reinrutschen, außer vielleicht der Corona-Alarm aktuell in Mainz, aber gucken wir mal.
Naja, also Abstiegskandidaten sind ganz klar auch Schalke und Werder, ne, muss man sagen. Ach nee, die sind ja schon, oh Gott, das haben wir ja jetzt schon. Ja.
HSV.
Oh
nee.
Bringt uns dann nahtlos zu den Trainern. Die halbe Liga hat neue Cheftrainer. Alleine 7 der besten 8 Clubs der letzten Saison. Wer wird von den neuen Trainern, wer wird es am schwersten haben und wer vielleicht am leichtesten?
Boah, Druck haben sie alle. Vor allem die da oben, ne? Nagelsmann, Rose, Marsch, also das ist ja... Der eine muss Meister werden, Nagelsmann, die anderen auf jeden Fall mal die Champions League erreichen. Dann Hütter, Glasner, Seoane, auch bei denen wird ja gefordert, international irgendwie, also mindestens Europa League. Ich denke mal, das ist auch möglich, genauso wie bei Van Bommel in Wolfsburg eigentlich.
Ja, weil der hat ja Stand jetzt nach dem Katastrophenstart inklusive Wechselfehler natürlich auch den meisten Druck, muss man sagen. Lass den mal gleich zum Start nicht ordentlich punkten, dann könnte der Stuhl da in Wolfsburg, also der beheizte Recaro-Sessel, wahrscheinlich dann schon sehr schnell wackeln.
Ja, gespannt bin ich aber auch auf Baumann in Köln. Da sind ja die Ansprüche gemessen an der vorhandenen Qualität immer riesig.
Ja, aber da ist alles gut. Also da macht ihr mal keine Gedanken, das kann ich prophezeien, weil der Olle Geißbock, ja, Hennes, mittlerweile der 9., dieses Maskottchen, also Kultmaskottchen, und ich find's auch niedlich, und darf endlich wieder ins Stadion. Von daher kann da gar nichts schief gehen.
Ja, der darf dann seinen Stempel dem Spiel seiner Mannschaft aufdrücken, irgendwie auch, na, das klingt jetzt auch komisch beim Geißbock, aber gehen wir lieber drüber weg. Aber wer wird denn als Spieler den Stempel aufdrücken diese Saison? Wer wird da vielleicht überragen? Nenn mal einen Namen.
Darf ich wirklich nur einen Namen nennen?
Ja, nur einen. Wir machen
nur
das ganz
Namen.
Kurz. Ja.
Okay, Erling Musiala.
Warum nicht?
Also, ich glaube, der eine wird es definitiv rocken, weil das ist einfach eine Tormaschine. Er ist die Pest und ich hoffe auf die Überraschung Musiala, dass der endlich mal in einer kompletten Saison schön durchspielt. Aber ich wollte es kombinieren. Jetzt bist du dran.
Ja, ich hätte Haaland auch gesagt. Ich meine, das ist jetzt der ganz, ganz sichere Tipp. Ne? Also da würde, glaube ich, kein Buchmacher wirklich viel für raushauen. Aber ich glaube, da liegen wir mit beiden gar nicht so schlecht.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 9 Jahren, da fanden die Olympischen Sommerspiele in London ihren Abschluss mit einer wirklich rauschenden Abschlussfeier. Und die stand unter dem Motto A Symphony of British Music.
Besser ging es eigentlich gar nicht, das so muss man sagen. Und viele tolle Stars mit dabei. Russell Brand sang I'm the Walrus von den Beatles. Nick Mason von Pink Floyd spielte zusammen mit Mike Rutherford von Genesis. Wish You Were Here. Liam Gallagher sang Wonderwall. Roger Taylor und Brian May von Queen waren mit dabei. Zum grünen Abschluss gab es dann auch noch ein The Who Medley. Puh, also der Gänsehaut, ja, wenn man da jetzt nur dran denkt.
Bombastisch. Bombastischer Abschluss einer bombastischen Zeit, bombastische Olympische Spiele, kann man wirklich nur sagen. Und dann eben schon die Eröffnungsfeier war schon toll. Und im Podcast, das Spiel meines Lebens, da gibt es eine Folge zu Olympia 2012. Und in der Folge erinnert sich mein Kollege Andreas Thies zurück an diesen krönenden Abschluss 2012.
Ich habe in meiner aktiven TV-Sport-Olympia-Karriere seit 1984 keine bessere Eröffnungs- und Schlussfeier gesehen als die von London. Gerade auch, weil die Schlussfeier mit ganz vielen Rockstars und Popstars der britischen Insel geschmückt waren, ja unter anderem auch eine meiner Lieblingsbands, Elbow, dann auch die Spice Girls dann dabei und Paul McCartney und so weiter. Und die Eröffnungsfeier, wo James Bond die Queen abholt, um dann mit einem Fallschirm über dem Stadion abzuspringen. Ganz, ganz hervorragend. Aber niemand mehr weiß, was der Olympiasong 2012 war. Weißt du es noch?
Ja, das weiß ich, weil ich den Podcast gehört habe. Deshalb gebe ich dir mal die Frage weiter, Andreas. Erinnerst du dich noch? Offizieller Olympiasong 2012.
Nee, kann ich dir, ich erinnere mich an viele große Songs, aber an 2012 kann ich mich ehrlicherweise, und dabei ist es noch gar nicht so lange her, nicht erinnern. Hilf mir bitte.
Survival von Muse.
Geile Band, geiler Song, aber das war das...
Hat sich auch bei mir nicht unbedingt eingebrannt, dass das zusammenhängt. Aber habe ich so schnell vergessen, wahrscheinlich wie die Schlussfeier der Spiele in Tokio. Ist zwar erst 4 Tage her, habe ich aber schon aus der Erinnerung gelöscht. Konnte aber auch pandemiebedingt wahrscheinlich nicht so groß sein wie 2012. Also von daher wahrscheinlich nichts verpasst.
Stand jetzt aktuell.
Bleiben wir noch kurz bei Olympia. Was anderes ist haften geblieben, nämlich die Bilanz aus deutscher Sicht. Die fiel ja jetzt in Tokio eher mager aus. Schwächste Medaillenausbeute seit der Wiedervereinigung.
Naja, 10 Goldmedaillen, insgesamt nur 37 Medaillen. Ringer Frank Stäbler, der hat das mit einem Witz auf den Punkt gebracht. Der kleine Ringerbund hat 3 Medaillen und damit genauso viele wie die Leichtathletik mit 90 deutschen Startern insgesamt.
Ja, das ist Stand jetzt. Lass uns mal überlegen, vielleicht in 5 oder 6 Jahren, da könnte diese Tokio-Bilanz rückwirkend ganz anders aussehen.
Wieso? Weil wir dann noch schwächer abschneiden und im rückblickend vielleicht sogar sagen, ey, Tokio, das waren bombastische Zahlen für uns?
Nee, weil bis dahin bestimmt noch viele in Tokio genommene Dopingproben nochmal nachanalysiert werden und sicherlich vielleicht auch ein paar Medaillenträger nachträglich disqualifiziert werden. Für jeden, der da disqualifiziert wird, rückt ja einer nach. Und da ist bestimmt noch die ein oder andere deutsche Medaille. Gestern zum Beispiel, da ist die deutsche Leichtathletikmannschaft ja noch rückwirkend Team-Europameister 2015 geworden. Das ist fast historisch.
Ich meine, ja, also da wurde jetzt ein weiterer russischer Dopingfall bei den Titelkämpfen aufgedeckt und den Russen damit der Titel aberkannt. Deutschland rückt von Platz 2 nach vorne, aber das bringt den Sportlern nichts und man kann sich so richtig nicht freuen.
Nee.
Auch wenn es dann jetzt quasi de facto richtig ist, aber was bringt's? Das ist 6 Jahre her, mein Gott.
Schön für die Statistik, aber das ist doch wirklich irgendwas, wo du denkst so, boah, da freut sich wirklich keiner drüber. Also dieser Moment, dieser Glücksmoment, den du ja hast, wenn du was gewinnst, der ist doch völlig außer Kraft gesetzt. Du hast dich damals über Platz 2 vielleicht gefreut oder eben geärgert, je nachdem, aber wenn du jetzt plötzlich auf 1 bist, weil du eine Medaille mit der Post kriegst oder dir einer eine E-Mail schreibt und sagst, übrigens, ihr habt dann doch Gold gewonnen, ja, das nimmst du doch wahrscheinlich nickend zur Kenntnis und sagst, ja, schön, danke.
Ja, in letzter Konsequenz hast du ja auch diesen sportlichen Wettkampf damals unter welchen Bedingungen auch immer, aber dann ja sozusagen, wenn man das so sagen kann, verloren. Mhm. Ich finde ja nie, dass ein Medaillengewinner irgendetwas verloren hat. Aber er hat natürlich dann eben nur den zweiten oder eben den dritten Platz belegt. Aber dann kommt er irgendwie zu sich in seinen Heimatort oder was auch immer, hat die Silbermedaille umhängen und wird dort gefeiert. Und dann hat er halt 5 Jahre später, wird ihm tatsächlich die Goldmedaille noch überreicht und sagt, so, jetzt gehen wir aber alle nochmal zurück und jetzt jubel ich ja noch ein bisschen. Nein, das ist halt einfach nicht so. Es ist nicht das Gleiche.
Du kriegst ja vor allen Dingen auch eine Prämie. Selbst wenn du Achter geworden bist, zahlt ja zum Beispiel bei Olympia die Sporthilfe auch noch. Da kriegst du ja auch noch einen kleinen Obelix da. Und wenn du jetzt 6 Jahre später dann 1-2 Plätze noch nach oben kommst vielleicht, die zahlt doch nicht nach. Da ist dir doch auch noch was entgangen. Also du bist doch richtig komplett verarscht worden.
Die Frage ist, ob das dann nachgezahlt wird. Ich glaube, nein.
Jens Paul ist wahrscheinlich nicht. Also über Jahre hinaus, weil das Budget der jeweiligen Sporthilfe für das Jahr ist ja dann aufgebraucht. Das kannst du ja aus
kann ich mir nicht vorstellen.
Das noch nehmen sollst.
Ja, nee, also das ist nicht realistisch, wird nicht so sein. Und ja, vielleicht muss man Leute da disqualifizieren, aber du hast dann irgendwann halt mal Silber gewonnen und dann müsste es bei Silber auch bleiben und die bekommen halt die Goldmedaille aberkannt. Also diese grünen Tischdinger sind immer Käse, aber du musst es machen, du musst ja eine Bestrafung hier oder sozusagen eine Konsequenz beiführen, dass das dann sich natürlich nochmal im Klassement verrückt. Da, gerade dieses Beispiel, das du jetzt genannt hast, oder diese Europameisterschaft gerade, ja, das ist doch pervers 6 Jahre später.
Ja.
Wahrscheinlich ist die Hälfte davon gar nicht mehr am Start. Juckt die doch gar nicht mehr.
Übrigens, wenn ich jetzt sage, vielleicht ist in 5-6 Jahren die Olympiabilanz eine ganz andere. Diese Theorie setzt natürlich voraus, dass, was Deutsche sowieso immer denken, wenn es um Sport und Doping geht, wir nicht, alle anderen, aber wir nicht, wir sind die einzig Sauberen.
Ja, das stimmt allerdings. Und stell dir mal vor, ob der Schuss vielleicht nach hinten losgehen könnte und wir dann irgendwann in 5-6 Jahren noch ein paar Medaillen abgeben müssen. Das hoffen wir selbstverständlich nicht. Wir zählen da auf unsere Athleten und auf die Systeme, Kontrollen, dass sie sauber sind. Aber man darf sich auch nicht so sicher sein.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Die Vizeweltmeister Julius Tode und Clemens Wickler, das verrät uns der SED-Tagesplan. Die starten heute in die Beach-EM in Wien. Eine Woche nach dem Olympia-Aus geht's für die beiden heute schon um 10 Uhr in Pool F in einem deutschen Duell gegen Alexander Walkenhorst und Sven Winter.
Ja, eine Stunde später spielen dann Nils Ehlers und Lukas Pfretschner gegen die Niederländer Andreas Brouwers und Robert Muschen.
Ansonsten gibt's Tennis in Toronto und Montreal. Die 78. Ausgabe der Polen-Rundfahrt im Radsport läuft weiter. Da steht die 4. Etappe an. Von Tarnów geht's ins Bukowina-Ressort. Auf dem Programm steht also dieser Tagesabschnitt. Und gestern, da hat Phil Bauhaus knapp seinen 2. Etappensieg verpasst.
Ja, also es war kurz, also der gewonnen hat dann Klaus Hornbach wahrscheinlich, ne? Europa League Qualifikation.
Otto Obi, ja. Ja,
genau, Otto Obi. Auch ein ganz bekannter Otto Obi. Europa League Qualifikation im Fußball. Was ist denn los? Was haben wir denn heute Morgen im Café? Oder ich zumindest, ne? Europa League Qualifikation. Ja, genau. Also, wir haben noch als Thema Europa League Qualifikation im Fußball und wir spielen noch Golf. Also, man spielt auf der European Tour zum Beispiel die Kazoo Classic in London.
Paul Praktiker. Jetzt fallen mir aber auch keine Baumärkte mehr
ein. Ja, jetzt geht's aber los. Jetzt kommen wir jetzt richtig
jetzt
los.
Jetzt müssen wir bis morgen uns vertagen. Jetzt muss ich erstmal nachgucken, was es noch für Baumärkte gibt. Verdammt, das weiß ich gar nicht mehr. Bei uns hier auf der Ecke gibt's keine anderen. Ich glaube, Praktiker ist auch pleite, oder? Ich weiß das gar nicht. Keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung.
Wir bleiben beim Sport und ihr dürft auch gerne mal bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland reinhören. Dort könnt ihr euch ganz aktuell dann ohne Schabernack informieren. Die sind ein bisschen seriöser drauf als wir manchmal, aber auch nicht immer, glaube ich. Aber alle 15 Minuten gibt es da auf jeden Fall frische News und Sportradio Deutschland hört ihr über den Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und morgen sind wir ab 7.07 Uhr dann wieder für euch da. Macht es zu eurem Projekt mit dem Podcatcher eurer Wahl und gebt uns gerne Sterne. Bewertet uns bei iTunes oder wo auch immer. Und wenn ihr gerne auch auf die Seite von meinsportpodcast.de geht, dann seid ihr auch Goldmedaillengewinner, denn da gibt es so viel Sport.
Da sind wir einhelliger Meinung, oder?
Ganz genau, ja.
Wir haben Sport für die Ohren.
Entschuldigt uns bitte.
Ja, rund um die Uhr gibt's das ohne Ohrenschützer. Klickt euch einfach mal durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmussen. Ich habe jetzt Bock, irgendwie die Bohrmaschine auszuprobieren. Ich weiß
ja
nicht warum.
Komm ein noch. Komm mal, ja, yippie, yippie.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.